Ich habe vor kurzem tatsächlich jemanden getroffen, der einen Quantenstein trug. Das sind ganz kleine, tropfenförmige, versteinerte Holzstücke und angeblich durch ihre heilende Energie alles Mögliche bewirken sollen. Von der Energetisierung des Wassers bis hin zur Krebsbehandlung, alles soll möglich sein. Und so ein Quantenstein kostet übrigens ungefähr 800 Euro. Wenn jemand sowas kauft, der ist bereits tief im Kaninchenbau.
O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
Diese Podcast-Episode wird ermöglicht durch Dr. Lipp. Wir danken unserem Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unsere Sponsoring-Partner haben keinen Einfluss auf die Inhalte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Allgemeinmedizin. Mein Name ist Anushka Wasner, ich bin Redakteurin bei der Medical Tribune. Ja, und ich spreche heute mit Dr. Janosch Hegedűs. Er ist Internist in einem Krankenhaus in Mittweida, aber er ist auch Videoproducer und wahrscheinlich einer der erfolgreichsten ärztlichen Debunker der Gegenwart. Und wenn Sie jetzt nicht wissen, was ein Debunker bzw. Debunking ist, und damit sind Sie ganz sicher nicht alleine, dann sollten Sie jetzt unbedingt dranbleiben. Lieber Janosch Hegedűs, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
Ich auch und vielen lieben Dank für die Einladung.
Gerne. Aber das ist noch nicht alles, denn mit an der Hegedüschen Debunking-Erfolgsgeschichte beteiligt ist auch Frau Dr. Franziska Hegedűs, Assistenzärztin in einem MVZ und ein knappes Jahr vor ihrer Facharztprüfung. Und ich freue mich ganz besonders und erst recht, heute Abend auch mit ihr sprechen zu kommen. Herzlich willkommen, liebe Franziska Hegedűs.
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf.
Ja, liebe Dr. Hegedűs, ich möchte heute mit Ihnen über Wissenschaftsfeindlichkeit sprechen. Und um mich dem Thema so anzunähern, würde ich gern von der anderen Seite her anfangen. Welche Bedeutung hat denn für Sie das Wort bzw. das Konzept Evidenz?
Das ist eine super Frage und Evidenz hat für mich auch in der Tat eine sehr große Bedeutung. Im medizinischen Kontext könnte man sagen, dass Evidenz ja das Fundament ist, auf dem wir uns orientieren sollten. Alles, was wir unseren Patienten antun, sollte sich auf Evidenz basieren. Man könnte es vielleicht auch so formulieren, dass Evidenz unser Leitstern sein sollte, an dem wir uns orientieren. Und für mich bedeutet es aber noch viel, viel mehr, nämlich auch Respekt und Demut. Respekt meinen medizinischen und forschenden Kollegen und vor allem den Patienten gegenüber, da jeder Patient auch ein Anrecht auf die bestmögliche Therapie hat und das ist dann nur dann gewährleistet, wenn man sich an der aktuellen Evidenzlage orientiert. Und das bringt mich dann auch gleich zur Demut. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die durch die harte Arbeit ganz vielen kluger Köpfe über die letzten vielen Jahrzehnte hinweg gesammelt wurden, sollten uns meiner Meinung nach immer daran erinnern, wie relativ und wie klein die Bedeutung unserer eigenen Erfahrungen und Meinungen ist. Und man sollte auf keinen Fall den Fehler machen, diese über solide und gut fundierte Evidenz zu stellen. So könnte ich vielleicht zusammenfassen.
Auf Ihrem Videokanal stellen Sie monatlich mehrere Videos ein. Also um genau zu sein, Sie haben seit 2017 fast 200 Videos online gestellt und haben damit 1,5 Millionen Aufrufe erreicht. Und in den Videos klären Sie vor allen Dingen auf, und zwar zunächst mal über Therapien, für die es keine wissenschaftlichen Nachweise gibt. Also im letzten Monat haben Sie zum Beispiel über die ketogene Ernährung bei Krebs aufgeklärt, davor über die Lüge Leberreinigung und die Elektro-Cancer-Therapie. Was ist Ihre Mission, die Sie mit dem ja doch sehr arbeitsaufwendigen Kanal verfolgen?
Kurz gesagt, Aufklärung und Enthüllung von Scharlatanerie. Wie Sie auch gesehen haben, in unseren Videos stellen wir meistens irgendwelche fragwürdigen Therapieangebote vor, die nach unserer Einschätzung ein hohes Schadenspotenzial haben. Und dazu gehören natürlich alternative Krebstherapien, die sehr häufig auf Reinigungskuren, Vitamininfusionen und Stromapplikationen basieren. Aber wenn Sie im Internet umschauen, dann findet man unzählige Angebote, eine sehr bunte Palette, die manchmal sogar auf den ersten Blick vielleicht lustig erscheinen können. Und ich meine damit, wer gibt schon Geld für ein Gerät aus, das die Luft energetisieren soll, um angeblich Krebs vorzubeugen? Und Die Antwort ist sehr traurig. Das sind verzweifelte Menschen, die sich in ihrer Not an jeden Strohhalm klammern, und genau hier setzt unsere Arbeit an. Wir möchten diesen Menschen eine fundierte und auch natürlich evidenzbasierte Perspektive bieten und sie vor den Gefahren der Charlatanerie schützen. Und gleichzeitig wollen wir auch Charlatanen zeigen, dass das, was sie machen, so nicht geht.
Ich denke, wir möchten vielleicht noch einen Beitrag leisten zur Stärkung oder beziehungsweise dem Aufbau einer gewissen allgemeinen Gesundheitskompetenz bei jedem Einzelnen, sodass eben die kursierenden Falsch- und Desinformationen keinen Nährboden mehr finden. Naja, und zudem möchten wir eigentlich für Medizin allgemein begeistern, denn der Kanal, der sollte ja eigentlich nicht nur gegen Scharlatane oder Scharlatan-Videos produzieren, sondern wir besprechen ja auch spannende Medizinthemen, wie zum Beispiel unser Herzschrittmacher-Video, in das wir so viel Energie reingesteckt haben und das doch viel seltener angeschaut wurde als all die Scharlatan-Videos.
Als wäre wirklich sehr großer Bedarf im Moment genau für diese Aufklärung von Charlatanerie oder Schlangenölverkäufer, wie es auch genannt wird. Es scheint ja im Moment so, dass wissenschaftsfeindliche Theorien tatsächlich ein ganz schön großes Publikum finden. Also so gesehen ist vielleicht der Bedarf auch einfach jener im Moment. Frau Dr. Hegedisch, Sie arbeiten hausärztlich in einem MVZ. Wo und wie begegnet Ihnen denn in der Praxis die Wissenschaftsfeindlichkeit?
Ja, vielleicht muss ich an dieser Stelle ein bisschen was dazu sagen, wie ich überhaupt mit dem Thema in Berührung kam. Mhm. Denn dann kann man, denke ich, meine Gedankengänge und vielleicht auch meine Überzeugung besser nachvollziehen. Ich bin damals im Rahmen meiner Weiterbildung aus dem Krankenhaus bewusst in eine Praxis gegangen, die alternative Heilmethoden anbot. Und ja, diesen Schritt ging ich, weil ich dachte, dass es vielleicht wirklich ein Nebeneinander von evidenzbasierter Medizin und Alternativmedizin geben muss. Denn in unserer Region hier ist es wirklich sehr weit verbreitet, dass Patienten ihren Hausarzt haben und nebenbei einen Heilpraktiker. Oder im besten Fall, in Anführungsstrichen, einen alternativmedizinisch aktiven Hausarzt. Und das ist in unserer Region ja nachgefragt, wie wir gerade schon gesagt haben. Das ist aber auch akzeptiert, toleriert, das ist nicht hinterfragt und das ist schon gar nicht kritisiert, könnte man sagen. Mhm. Und das betrifft nicht nur die Allgemeinmedizin, sondern auch ganz viele andere Fachgebiete, von der Gynäkologie bis hin zur Schmerzmedizin. Und so sehen wir irgendwie, dass der Werdegang doch oft so oder ähnlich ist, dass ein Patient mit, ja, sagen wir mal, mit unspezifischen Symptomen wie Müdigkeit und Erschöpfung zum Arzt kommt und der Arzt führt dann alle möglichen Untersuchungen durch. Und oft kann er am Ende aber keine genaue, ja, Diagnose stellen und demzufolge auch keine richtige Therapie anbieten. Und wir wissen ja dann an dem Punkt oft nur, dass es nichts Lebensbedrohliches ist. Es wird vermutlich Zeit dauern. Und an dieser Stelle wäre, denke ich, oft ein verständnisvolles Begleiten angebracht. Aber naja, dafür fehlt ja oft die Zeit. Oder der Patient müsste selbst aktiv werden, was an seinem Lebensstil oder seinen Lebensumständen ändern. Und naja, das an sich ist ja oft schon ein heikles Thema. Und der Heilpraktiker im Anschluss, der findet aber gefühlt immer was. Von Haarausfall bis Kopfschmerzen eigentlich, ja, für jedes Symptom eine Erklärung und auch eine Therapie. Meist sogar eine passive Therapie, die zwar Geld kostet, aber für die man nicht unbedingt was ändern muss, außer, ja, irgendeine ausgefallene Diät.
Genau, und es tut ja gut.
Ja, genau. Aber ich denke, was uns auch gleichzeitig so stört, dass gar nicht so selten hervorgehoben wird, dass der Schulmediziner den Menschen nicht ganzheitlich betrachte. Das Wort, denke ich, lieben wir sowieso. Und der Schulmediziner würde nicht tief genug suchen und nicht der Ursache der Beschwerden auf den Grund gehen, nur Symptome und nicht, ja, die Diagnosen behandeln. Und deswegen sei ja auch die Nachfrage beim Alternativmediziner so groß. Und so war es auch damals in der Praxis, in der ich angefangen habe, deswegen jetzt die lange Vorrede. Ich denke, die Praxis damals war ein Paradebeispiel für eine extrem alternativmedizinisch ausgerichtete Praxis und der evidenzbasierte Medizinteil, der war eher nur noch der Deckmantel, so als Aushang, dass die Praxis als Weiterbildungspraxis fungieren durfte. Und dort habe ich dann festgestellt, dass Alternativmedizin nicht nur Auspendeln und Kinesiologie ist, also so Dinge, wo man schon als Laie beim Zuschauen, denke ich, eine gewisse natürliche Skepsis hätte. Nein, mittlerweile gibt's große Labore in Deutschland, die Stuhluntersuchungen, Vollblut-Mineralstoffanalysen und alles Mögliche anbieten. Und das sind dann tolle Bilder und da gibt's rote und grüne Bereiche, da stimmt immer irgendwas nicht und dort kann man immer ansetzen und therapieren und dann startet dort die ganz individuelle Therapie der Alternativmedizin, so ganz maßgeschneidert auf jeden Patienten. Und wenn sich damals die Patienten in der Praxis im Wartezimmer unterhalten hätten, dann hätten die, glaube ich, feststellen müssen, dass sie mehr oder weniger fast alle das Gleiche bekommen. Lange Rede, kurz gefasst, das ist jetzt keine Ausschmückung oder irgendwie eine verzerrte Wahrnehmung von meinen Erlebnissen damals, sondern es war wirklich so. Und ich verstehe dadurch unsere Patienten, die so lange in einer Zeit lebten, in der beides nebeneinander existiert, also evidenzbasierte und Alternativmedizin. Und die evidenzbasierte Medizin stößt oft an ihre Grenzen, das wissen wir, aber unsere Patienten finden danach fast immer Rat und Unterstützung in der Alternativmedizin. Und ich verstehe den Patienten, der, also warum soll er dem Schulmediziner eigentlich glauben? Der kann ihm sowieso nicht helfen und noch schlimmer, der hat ohnehin keine Zeit. Und da haben wir das Gefühl, dass uns aus unseren eigenen Reihen seit langer Zeit so ein unterschwelliger Zweifel an der Medizin gesät wird und dass unsere Patienten durch die Mediziner selbst auch teilweise verunsichert werden. Und diese Wissenschaftsskepsis ist, denke ich, so lange gezüchtet worden, dass wir gerade hier in unserer Region einen sehr großen Anteil an langjährig geprägten Anhängern der Alternativmedizin haben. Und das beschäftigt uns in der Praxis, denke ich, viel mehr als der kleine Anteil an, ja, nennen wir es mal, Hardcore-Wissenschaftsleugnern, so mit Anti-Establishment-Einstellung und Verschwörungsideologie glauben.
Das ist wirklich sehr interessant, also dass Sie auch sagen, dass auch die Ärzteschaft da Mitverantwortung für trägt. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie dann mit PatientInnen konfrontiert sind, die also weiterhin diese Art von Behandlung möchten?
Ich finde das ganz schwierig und ich stehe auch noch ganz am Anfang meiner Laufbahn. Da finde ich es insgesamt schwierig, dass man als junger Arzt in der Hausarztpraxis überhaupt Fuß fasst, weil die Patienten sind ja an den Praxischef gewöhnt und ich verstehe auch, dass dort gegenüber dem neuen Kollegen ohnehin so eine gewisse, ja, nachvollziehbare Skepsis besteht. Und ich denke, man muss zunächst Vertrauen aufbauen, bevor man sich diesen heiklen Themen widmet. Aber bei Neupatienten, die ich von Anfang an betreue, würde ich diese Themen, denke ich, auch klar offen ansprechen. Und ich denke aber, das Ziel, also gerade für mich, wäre es immer, die unentschlossenen, leisen Patienten anzusprechen, die noch zum Zuhören bereit sind, einfühlsam auf ihre Sorgen und Ängste einzugehen und hauptsächlich zum Hinterfragen der Wissenschaftsfeindlichkeit anzuregen, dass diese falschen Informationen nicht einfach kommentarlos bleiben. Und da hörten wir ja im Studium kaum was zur Gesprächsführung allgemein, aber geschweige denn zum Thema der Wissenschaftsfeindlichkeit. Ich selbst habe kein Rüstzeug dazu gelernt und deswegen bin ich auch sehr dankbar über Projekte wie das JitsoVax, das uns ja im Endeffekt eine Plattform gibt im Umgang mit Wissenschaftsleugnern, wie wir denen begegnen können. Und ich finde da auch die konkreten Beispiele ganz toll, nicht nur die Theorie. Denn ich finde Medizin so in zwei Sätzen einfach verständlich, hübsch im Fakten-Sandwich zu präsentieren, das klingt sehr einfach, ist es aber nicht. Und ja, wie Sie damals mit Dr. Philipp Schmidt ja bereits im Interview besprochen haben, reicht das bloße Wissen um die Theorie ja oft lange nicht aus, um es umsetzen zu können. Aber ich denke, wir junge Generationen an Ärzten müssen diese Strategien unbedingt lernen.
Kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, wir werden zu dem Projekt JitsoVax, was Sie es jetzt erwähnt haben, gerne nochmal Informationen später in die Shownotes stellen und auch das besagte Interview stelle ich gerne dazu. Herr Dr. Hegedisch, würden Sie denn die Situation im Krankenhaus für sich ähnlich beschreiben?
Ja, im Krankenhausalltag begegne ich persönlich weniger Wissenschaftsfeindlichkeit und ich denke, das hängt auch größtenteils mit dem gesamten Setting zusammen. Wenn man überlegt, wie eine Visite im Krankenhaus abläuft, da betrete ich den Raum meistens mit einem kleinen Team und ich stehe vor einem Bett, in dem der Patient liegt. Und meine Position ist eine klare Machtposition. Und wenn jemand in so einer Situation trotzdem beginnt, mir zu erzählen, dass unsere Medizin falsch wäre, dann habe ich eigentlich keine Chance zu überzeugen, weil das sind meistens richtige Hardcore-Wissenschaftsleugner, die übrigens auch nicht so oft im Krankenhaus landen. Und wenn ja, dann eher mit akuten Problemen oder mit schweren Beschwerden. Und dann haben sie auch nicht unbedingt dieses Bedürfnis, über solche Überzeugungen zu sprechen. Was ich aber eher bemerke, sind kleine Anzeichen, ein paar zufällig auf dem Tisch vergessene Globuli, ein Buch neben dem Bett über Leberreinigung oder die vorsichtige Frage, ob wir vielleicht den Stuhl auf Dysbiose untersuchen könnten oder die Rückfrage, nachdem ich erläutere, welche Medikamente wir einsetzen müssen ob es vielleicht doch eine pflanzliche Alternative gäbe. Und solche Dinge erlebe ich jeden Tag.
Wie gehen Sie damit um?
Vorsichtig. Sehr vorsichtig. Ich habe schon Bücher und Globuli mal angesprochen und gefragt, was haben Sie dort gelesen oder wozu sind dann diese kleinen Kügelchen gut? Und ich habe aber öfters eher abweichende Antworten bekommen oder zum Buch gleich eine Empfehlung, ich soll es unbedingt lesen, wäre fantastisch. Aber diese Gespräche versuche ich in dem Krankenhausalltag eher vorsichtig zu führen. Vielleicht ein bisschen zu vorsichtig, was wahrscheinlich unsere Zuschauer überraschen würde, weil auf YouTube bin ich viel direkter. Aber im Krankenhaus ist das, denke ich, schwieriger umzusetzen. Und was im Krankenhaus noch natürlich dazu kommt oder zu meiner Person, es ist wahrscheinlich auch ein leicht verzerrtes Bild, was ich habe, da ich durch meine YouTube-Tätigkeit eine besondere Sensibilität für diese Themen entwickelt habe. Und ob jetzt die Menge an alternativmedizinischen Unsinn tatsächlich zugenommen hat oder nicht, das kann ich, denke ich, nicht objektiv beurteilen. Ich könnte mal ein Beispiel vielleicht dazu erzählen. Ich habe vor kurzem tatsächlich jemanden getroffen, der einen Quantenstein trug. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Quantensteine sind.
Erklären Sie es unseren Zuhörerinnen.
Das sind ganz kleine, tropfenförmige, versteinerte Holzstücke praktisch, die um den Hals getragen werden und angeblich durch ihre heilende Energie alles Mögliche bewirken sollen. Von der Energetisierung des Wassers bis hin zur Krebsbehandlung. Alles soll möglich sein. Und so ein Quantenstein kostet übrigens ungefähr 800 Euro.
Wow.
Manchmal im Angebot vielleicht 790, aber in der Größenordnung. Wenn jemand sowas kauft, der ist bereits tief im Kaninchenbau. Und wenn ich sowas sehe, dann weiß ich auch sofort, das könnte schwierig werden. Und außerdem, ich erkenne das ja auch auf einen Blick, weil ich diese Quantensteine kenne. Das kennen vielleicht nicht alle Kollegen und daher sehe ich das natürlich häufiger und ich nehme das anders wahr. Aber insgesamt, ich denke, wenn man alles betrachtet, es nimmt zu, aber im Krankenhaus durch diese spezielle Stellung und Verhältnis mit dem Patienten, wie gesagt, dass man als Krankenhausarzt immer mit einem Team antritt, nicht so viel Möglichkeit für Vier-Augen-Gespräche hat, es ist sehr, sehr schwer, damit umzugehen.
Wie viel kann denn ein Arzt überhaupt leisten in der Aufklärung und auch in der Bekehrung, sage ich jetzt mal, von Menschen, die im Kaninchenbau gelandet sind? Sie sagen, die Situation ist nicht da im Krankenhaus. Ich glaube, in der Hausarztpraxis ist sie oft auch nicht da, einfach aus Zeitgründen. Auf der anderen Seite sind sie aber sehr stark damit konfrontiert, dass jemand vor ihnen sitzt und sagt, ach nee, ich nehme doch lieber die Globuli. Das heißt, dass Ärzte und Ärztinnen vielleicht an der Stelle auch einfach gar nicht so viel leisten können? Oder wie hoch ist Ihr Anspruch dabei auch?
Ich denke, der Anspruch sollte steigen, um das zu verbessern. Über wie und was und wie genau mit welchen Techniken man solche Gespräche angehen sollte, da würde ich sagen, dass wir vielleicht nicht die besten Ansprechpartner sind, weil es gibt ja genügend Fachkollegen, die Kommunikationsexperten sind, die sich fast ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen und die konkreten Tipps kann man sicherlich von dort besser holen. Also ich würde vielleicht von unserer Seite her auf zwei Sachen aufmerksam machen. Der eine ist, dass man gut überlegen sollte, welche Unwahrheiten und welche kleine Lügen durchgehen lässt. Mit sowas wird man relativ häufig konfrontiert. Und ich wäre sehr stark dafür, dass man gegen sowas eine Nulltoleranz einführt. Man sollte das auch, egal ob das im Krankenhaus passiert oder im Hausarztpraxis, wenn jemand kommt und etwas Falsches erzählt, zum Beispiel über eine Erfahrung, eine Begegnung mit einem Heilpraktiker oder eine komische Meinung, Verschwörungsmythos, was gerade frisch im Internet kursiert, das sollte man nicht stehen lassen. Sondern man sollte unbedingt mindestens sagen, dass es so nicht stimmt, auch wenn man nicht die Zeit findet, das im Detail zu widerlegen, aber mindestens nicht stehen lassen. Ich denke, das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Und die andere, wir reden ja immer sehr gerne darüber, was man alles machen muss, wie man diese Gespräche angehen muss. Ich habe manchmal ein wenig das Gefühl, dass man vergisst, dass man auch sehr aktiv sich selber schützen sollte. Und damit meine ich, dass es extrem aufwendig ist. Es kostet sehr, sehr viel Kraft. Es kann viel Ärger bedeuten. Man erntet meistens eher Kritik als Dank, wenn man dieses Thema anspricht. Und man sollte deswegen ein wenig überlegen, bei welchem Patienten würde ich das überhaupt ansprechen und wann ich ein Gespräch beende. weil manchmal, wie gesagt, wenn jemand mit einem Krankenstein ankommt, dann würden definitiv 7 Minuten nicht reichen, das zu klären, oder auch 20 nicht. Und wenn man solche Gespräche führen möchte, wäre übrigens auch sehr, sehr wichtig, dass man überlegt, welcher großes, ja, ich will das eigentlich gar nicht als Wissen bezeichnen, aber wie viel Datenmenge hinter so einer Verschwörungstheorie und ein Repräsentanten von einer Verschwörungsgemeinschaft stecken kann. Also da hinten sind Unmengen an Informationen, wenn man unverantwortlich aus guter Motivation einfach anfängt, so ein Gespräch zu führen, kann man sehr schnell an die eigene Wissensgrenze stoßen und dann auch die Glaubwürdigkeit verlieren. Also es braucht viel Vorbereitung, wenn man das ernst meint, vor allem mit Patienten, die tief drin stecken. Und ansonsten sollte man trotzdem manchmal einfach Nein sagen. Ich weiß, dass einige Kollegen das anders sehen, aber ich denke, es gibt Leute, die nicht überzeugt werden wollen.
Was Sie eben angesprochen haben, diese Flut an Informationen, um die es da auch geht. Ich habe jetzt letztens nochmal das Wort neu gelernt, Wissenschaftssimulation. Das hat mir gut gefallen, weil es ist ja teilweise so ein Totschlagen mit unendlichen Listen an Quellen, die man dann eigentlich jede einzelne Studie müsste man widerlegen als eben nicht haltbar oder eben doch nicht evidenzbasiert und nicht repräsentativ und so weiter. Das ist ja auch eine ganz bewusste Technik, diese Simulation von Wissenschaftlichkeit, von bestimmten Aussagen, die einen wirklich an die Grenze des Schaffbaren bringt. Jetzt hatten Sie eben auch noch von Ärger gesprochen. Sie machen aber nicht nur Videos, fällt mir dazu ein, in denen Sie über Therapien aufklären. In den Filmen werden Sie teilweise auch sehr persönlich und Sie debunken auch Scharlatane oder Schlangenölverkäufer, die sich in der Medizin rumtreiben. Also ein Beispiel dafür ist jetzt die Videoserie über den Krebsflüsterer Lothar Hirneise. Was machen Sie da und warum machen Sie das?
Danke, dass Sie dieses Thema so offen ansprechen. Es ist in der Tat äußerst wichtig, finde ich. Ich bin der Meinung, dass man Dinge beim Namen nennen sollte. Und dazu gehört, wer einem Krebspatienten im palliativen Endstadium Heilung verspricht, ist ein Scharlatan. Wer Unwahrheiten verbreitet, ist ein Lügner. Und ich verstehe durchaus, dass man normalerweise niemanden so bezeichnen möchte. Aber meiner Meinung nach haben wir die Grenze der Toleranz bereits überschritten. Sehen Sie sich nur ein wenig im Internet um. Dort wimmelt es von Schlangenölverkäufern, die wirklich für alles ein Wundermittel parat haben. Und in Deutschland findet man fast an jeder Ecke oder mindestens in jedem Bundesland ein alternativmedizinisches Klinik, das mehr als fragwürdige Therapien ohne jegliche wissenschaftliche Evidenz anbietet. Selbst die Charité duldet eine eigene Klinik für anthroposophische Medizin. Ohne weitere Kommentar erstmal. Unsere Krankenkassen zahlen aus unseren Beiträgen Globuli und die Politik sowie auch die Ärztekammern unternehmen so gut wie nichts dagegen. Und dann kommt eine Pandemie und auf einmal wird deutlich, wie verzerrt diese Situation ist. Statt einer Impfung greifen Menschen lieber zu homöopathischen Grippeprophylaxen oder sogar Ivermectin. Aber warum machen sie das? Ich denke, wir müssen uns diese Frage stellen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch zugeben, dass das wir uns selbst zuzuschreiben haben. Das ist nämlich die Konsequenz, wenn eine Gesellschaft den Boden der faktenbasierten Realität verlässt. Und das wäre, denke ich, essentiell zu verstehen. Weil wie häufig hört man solche Argumente? Oh, lassen wir mal die Menschen einfach ihre Globuli schlucken. Wenn es ihnen hilft, ist es doch egal, ob man das als Placebo-Effekt bezeichnet oder doch an Hahnemanns Erklärungen festhält, oder? Und das ist aber überhaupt nicht egal. Auch wenn wir den Placebo-Effekt ordentlich und offen erklären würden, könnten Globuli trotzdem die gezielte oder gewünschte, gehoffte Wirkung zeigen. Es wäre aber klargestellt, dass es lediglich um einen Placebo-Effekt handelt. Und wenn wir das nicht tun, dann legitimieren wir die Vorstellung, dass in diesen Kügelchen etwas wirken könnte, das wissenschaftlich nicht erklärbar ist. Und dann, warum sollte man nicht auch einen Quantenstein kaufen? Der soll nämlich auch nach demselben Prinzip wirken wie Globuli. Und wenn es ja auch eine sanfte Medizin gibt, wie das so gerne bezeichnet wird, was ist dann die unsanfte Alternative? Ist das unsere evidenzbasierte Medizin? Sind wir die Unsanften? Ich denke, es bedarf auch keine großen gedanklichen Sprünge, um zu den Schluss zu kommen, dass die Pharmaindustrie nur Medikamente verkaufen möchte, die zwar nicht wirklich heilen, aber ein Leben lang eingenommen werden müssen, um Umsatz zu generieren. Ärzte werden dann schnell zu Sklaven einer übermächtigen Pharmamafia. Und während der Spitze dieser Verschwörung sitzt, ist auch klar, die Elite, die neue Weltordnung, die übrigens auch die Bevölkerung reduzieren möchte, weil die Ölreserven schwinden. Und so kann es passieren, dass man auch im Alltag Menschen begegnet, die an einer flachen Erde, gefälschter Mondlandung und auch an Adrenochrom-Theorien glauben. Und all das kann mit einer so harmlos erscheinenden Zuckerkügelchen beginnen. Und das ist das, was ich auch zuvor meinte. Deswegen bin ich absolut für eine Nulltoleranz. Wir sollten meiner Meinung nach einfach keine noch so kleine Fehlinformation gedulden. Aber ja, zurück zu Ihrer ursprünglichen Frage, warum ich so persönlich werde in diesen Videos. Und ich halte es für enorm wichtig, Scharlatanen die Zähne zu zeigen. Heute leben wir in einer Zeit der politischen Überkorrektheit in manchen Hinsicht und einige Menschen fühlen sich so, als könnten sie machen, was sie wollen. Und wenn wir ehrlich sind, sie haben damit nicht ganz Unrecht. Weil es gibt zwar immer wieder einzelne Berichte darüber, dass jemand für den Verkauf von wirkungslosen oder sogar gefährlichen Heilpraktiken zur Rechenschaft gezogen wird, aber das ist eher selten. Die meisten tun, was sie wollen und es wird toleriert. Und das macht sie übermütig und einige sehen sich als unantastbar an. Und viele, die die Situation ähnlich einschätzen wie wir, trauen sich aus Angst vor Rechtsstreitigkeiten, persönlichen Angriffen einfach nichts zu sagen. Und einerseits will ich diesen Menschen Mut machen und zeigen, wie weit man mit Kritik gehen darf. Und andererseits will ich den Scharlatanen klar zeigen, dass ich hier bin, ich keine Angst vor ihnen habe, ich sehe sie und ich zeige unmissverständlich auf ihre Lügen. Und unser Kanal hat nicht mal annähernd die Reichweite, um solche Leute zu stoppen, aber ein wenig merken sie uns, das weiß ich definitiv. Ich wurde ja bereits verklagt, sie haben versucht, uns stumm zu schalten sozusagen. Und Drohungen per E-Mail bekomme ich auch regelmäßig. Also deswegen kann ich ruhig sagen, dass die Scharlatane uns sehr wohl kennen und sie unsere Videos zu spüren bekommen. Und das ist auch gut so.
Ja, das haben Sie sehr schön anschaulich geschildert. Ich frage jetzt mal nicht, wie Sie damit umgehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie viele Drohmails oder also unschöne Mails auf jeden Fall auch bekommen. Ich frage jetzt mal, glauben Sie denn, dass die Menschen, die solchen Schlangenölverkäufern auf den Leim gehen, durch ihre Videos erreicht werden, dass die aufgeklärt werden? Reicht der Verweis auf Fakten? Dringen sie durch?
Für manche schon. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die durch unsere Videos aus der Verschwörungsblase rausgekommen sind, aber das ist sicherlich nicht sehr häufig. Mein Ziel ist auch nicht unbedingt, die, sagen wir mal so, verlorenen Seelen zu retten, sondern eher die, die zwar verunsichert, aber noch nicht komplett abgedriftet sind. Und außerdem suchen viele ähnlich Denkende einfach Informationen und Argumentationshilfen bei uns und sie sind für unsere Videos dankbar. Es wäre aber natürlich sehr, sehr wichtig, dass immer mehr Menschen mitmachen, da es uns auch klar ist, dass wir das alleine überhaupt nicht schaffen können. Und je mehr Gesichter, Stimmen und auch unterschiedliche Stile die Wahrheit erzählen, desto einfacher und schneller kann sich jeder den passenden Aufklärer finden.
Frau Hegedisch, wie sehen Sie das? Werden die Menschen erreicht?
Am Anfang, gerade als der Kanal noch ganz frisch war, da habe ich tatsächlich auch oft gedacht, so in meiner Naivität, braucht solche Videos überhaupt? Ne? Haben die Menschen nicht ein gewisses Maß so an Gesundheitskompetenz? Aber ich denke, in dieser komplexen Welt brauchen doch immer mehr Menschen auch ja, einen Leitfaden für ein gesundes Leben. Und so hübsch verpackte Fakten im Videoformat ziehen da doch mehr als Arztgespräche im schnöden Arztzimmer. Also ich denke, ich würde das eher als Bonus sehen. Hausärzte können ja auf solche Angebote verweisen, wenn die Zeit knapp ist. Denn wenn man mal so überlegt, als Hausarzt hat man ja den eigentlichen Beratungsanlass, warum der Patient kommt. Dann muss man im Rahmen dieser 7 Minuten eventuell noch unliebsame Themen ansprechen, wie Präventionsmaßnahmen. Und da hat man eigentlich gar keine Zeit mehr, darüber zu diskutieren, was Wissenschaft eigentlich ist. Und dann denke ich, darf man nicht vergessen, dass ja ein gewisser Teil der Patienten gar nicht in der Hausarztpraxis aufschlägt, weil sie sind gesund, sie informieren sich anders. Und da stehen dann natürlich solche Kanäle, denke ich, gut oder sind da passend. Und ich denke, die Kommentare zu unseren Videos, die beweisen ja, dass das Angebot nachgefragt ist und ja, dass die Menschen auch dankbar sind.
Ja, zum Glück.
Ja, davon abgesehen, dass die Videos auch wirklich ansprechend und witzig sind. Also das macht ja wirklich auch Laune, dazu zu hören, auch wenn es also anspruchsvoll gleichzeitig, aber auch tatsächlich nett anzusehen. Ja, in einem dieser netten Videos, das Sie auf YouTube witzigerweise in Dauerschleife gelegt haben, bedanken Sie sich bei den Ärzten Wodak, Bhakti, Schiffmann und ähnliche. Also das sind ja alles so Ärzte, die sich in der Corona-Zeit einen durchaus zweifelhaften Namen gemacht haben, weil sie sagen, diese Personen hätten die Schwachstellen und die Untätigkeit unserer Justiz und unserer Ärztekammern aufgedeckt, indem sie nämlich trotz Verbreitung offensichtlicher Fehlinformationen einfach völlig unbehelligt blieben. Ihre Mission, den ärztlichen Berufsstand bis zur Unkenntlichkeit zu blamieren, sei damit ein voller Erfolg gewesen. Was hätten Sie sich denn in der Corona-Zeit von den Ärztekammern gewünscht, von der Justiz, von den offiziellen Stellen?
Wir haben sogar mit dem Präsidenten der Sächsischen Landesärztekammer, Dr. Erik Bodendieck, darüber gesprochen. Das Interview ist übrigens auch auf unserem Kanal zu finden. Und ich verstehe daher sehr gut, wie knifflig die Lage für die Ärztekammern ist. Und trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass sie wesentlich konsequenter vorgehen, dass sie sich geschlossen gegen Fehlinformationen stellen und sogar proaktiv dagegen ankämpfen. Und ich denke, viele unterschätzen die Gefahr, die die Querdenkerbewegung und auch ihre prominenten Köpfe symbolisieren. Weil Leute wie Schiffmann, Bhakti und Co. sollten meiner Meinung nach der Approbation zwar entzogen werden, aber sie sind vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Es gab leider genug Kollegen, auch die in ihren eigenen Praxen die Pandemie leugneten und auch Impfungen ablehnten, ohne dass ihnen etwas passiert ist. Und Ärztemangel hin oder her, ich denke, wir sollten uns trotzdem ernsthaft überlegen, wohin das führt, wenn solche Verhalten bei Kollegen ohne Konsequenzen bleibt.
Ich habe jetzt noch eine Frage, die haben Sie eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Ich will trotzdem noch mal dahin. Sie haben vorhin von einer Null-Toleranz-Grenze gesprochen. Und es gibt ja doch auch etliche Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, und damit meine ich jetzt nicht Wodak, Bhakti und Schiffmann, sondern ganz normale Kolleginnen und Kollegen, die in ihren Praxen und Kliniken Homöopathie und anthroposophische Medizin anbieten. Wie finden Sie das?
Also ich finde das wirklich ganz, ganz furchtbar. Ich habe auch schon solche Praxisschilder gesehen, ja, Heilpraxis, Arzt für Allgemeinmedizin und Homöopathie, anthroposophische Medizin, integrative Medizin, aber ich habe neulich auch sogar Arztstempel gesehen, wo dann drauf stand Osteopathie und Kinesiologie zusätzlich. Und ich denke, das verwischt die klare Linie zwischen Arzt und Heilpraktiker, die meiner Meinung nach eher sogar gestärkt werden sollte. Und es betrifft ja nicht nur Schilder oder Stempel. Wenn man in Gesetzestexten liest, dann stolpert man auch über Formulierungen wie Ärzte und Heilpraktiker. Und wie kann man diese beiden Berufe überhaupt im selben Atemzug nennen? Und wenn dann noch einige Ärzte sich freiwillig so bezeichnen, können wir kaum erwarten, dass Patienten den Unterschied zwischen einem Facharzt und einer Kräuterhexe kennen oder zwischen einer leitlinienkonformen medikamentösen Therapie und Kaffeeeinläufen. Deswegen würde ich mir auch sehr wünschen, dass auch von den Ärztekammern mehr Kontrolle, auch regelmäßige Kontrolle, in den Praxen eingeführt wird, dass sie dort die angebotenen Leistungen ein bisschen genauer angucken, weil ich verstehe nicht ganz, warum wir zulassen, dass manche Hausärzte auf ihrer Webseite Therapieansätze bewerben, die jeglicher wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Und das wird ja nicht nur beworben, sondern tatsächlich auch durchgeführt. Da könnte man viele Therapien nennen, aber ich denke, jeder von uns fährt schon einiges ein.
Ja, und hier würde ich auch gerne noch ansetzen, denn ich denke, das wiederholt sich jetzt in Teilen, aber das kann man, denke ich, nicht oft genug wiederholen. Also für mich kann es jetzt nach diesem Erlebnis auch kein Nebeneinander mehr von evidenzbasierter und Alternativmedizin geben, weil unsere Patienten verständlicherweise nicht mehr entscheiden können, was wahr ist. Und die evidenzbasierte Medizin hat den menschlichen Organismus natürlich noch nicht in Gänze verstanden, das wird sie vielleicht auch nie. Aber ich denke, das rechtfertigt nicht, dass Wissenslücken mit Halbmedizin gefüllt werden. Wir dürfen ja unsere Patienten frei nach unserem Ermessen behandeln, solange wir ihnen nicht schaden. Aber ich denke, wir stehen auch vor der Pflicht, mit dieser Möglichkeit verantwortungsvoll umzugehen. Und ich denke auch, es darf nicht mehr sein, dass Ärzte Zusatzbezeichnungen auf dem Gebiet der Alternativmedizin tragen. Und ich würde eben auch noch den Schritt weitergehen, sie dürfen das auch gar nicht mehr anbieten. Es darf doch kein hervorzuhebendes Merkmal mehr sein, dass man sich damit brüstet, Arzt zu sein und damit besser einschätzen zu können, für wen denn Alternativmedizin überhaupt gedacht ist. Ich denke, wir dürfen unseren Patienten nicht mehr vorgaukeln, dass es alternative Lösungen in Anführungsstrichen gäbe. Übrigens auch egal, aus welchem Motiv heraus das gemacht wird, also aus Geld, Zeitgründen oder angeblicher Menschenliebe. Und ich weiß oder wir wissen, dass wir uns damit auch bei unseren Kollegen nicht unbedingt beliebt machen. Viele sehen das ganz anders. Aber ich wage auch zu behaupten, dass viele darüber noch gar nicht so tiefgreifend nachgedacht haben. Und in meiner Zeit in der besagten Praxis habe ich mich oft gefragt, warum diese Frau eigentlich nie angezeigt wurde. Weder von Patienten noch von früheren Weiterbildungsassistenten. Und besonders schlimm war für mich der Fakt, dass das eine Weiterbildungspraxis war und immer noch ist. Und ich habe das auch bei unserem Weiterbildungsverbund gemeldet, aber es gibt einfach zu wenig Weiterbildungspraxen. Damit wird an jeder einzelnen festgehalten. Und mal ganz davon abgesehen, dass es hier überhaupt wenige gibt, die gar keine Alternativmedizin anbieten. Aber ich denke, es darf nicht mehr gefördert werden, dass diese Praxen ihr Pseudowissen auch noch weitergeben dürfen. Ich meine, wir lernen im Studium zwar keine Gesprächstechniken, aber wir lernen auch nicht diesen Hokuspokus. Das heißt, unsere ersten Berührungspunkte damit, die haben wir eigentlich erst in den Weiterbildungspraxen. Und ich denke, das muss unterbunden werden, damit auch jetzt kein einziger von der jungen Arztgeneration überhaupt mehr auf den Gedanken kommt, Alternativmedizin anzubieten. Und ja, dafür müssen natürlich die Rahmenbedingungen verbessert werden. Bessere Vergütung für das Reden mit dem Patienten. Mehr Zeit pro Patient und dafür kein Geld für Osteopathie und Co.
Ein sehr deutliches Statement. Wir kommen jetzt leider zum Ende des Gesprächs. Ich möchte Sie gerne noch fragen, was wollen Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen zum Abschluss mit auf den Weg geben? Ein Tipp oder vielleicht eher einen Appell?
Mein Wunsch wäre, denke ich, dass in allen Lebensbereichen mehr gegen Falschinformationen, sofern das bekannt ist, vorgegangen wird. Also privat unter Freunden oder im Bekanntenkreis, aber auch unter Berufskollegen. Denn je öfter Falschinformationen angesprochen und widerlegt werden, desto weniger erscheinen sie als wahr und desto mehr verschwinden sie auch aus dem Fokus. Und es darf nicht nur eine Aufgabe der Spezialisten in den einzelnen Bereichen sein, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das kann keiner allein schaffen.
Sehr wahr. Herr Hegedisch?
Ja, ich möchte alle Zuhörer dazu einladen, über diese Themen, die wir hier besprochen haben, ein bisschen nachzudenken. Die Frage, was bedeutet für mich Evidenz und evidenzbasierte Medizin, sich selbst zu stellen und dann auch überlegen, in welche Richtung unser Beruf in den nächsten Jahren sich bewegen sollte. Sind wir gewappnet, die zu erwartende Flut an Fehlinformationen entgegenzutreten? Man darf nicht vergessen, darüber haben wir jetzt zwar gar nicht gesprochen, aber man kann auch damit rechnen, dass es dann durch die Verbreitung von KI auch weiter gestützt wird. Ich kann nur hoffen, dass immer mehr Kollegen erkennen werden, wie wichtig es ist, der zunehmenden Wissenschaftsfeindlichkeit tatsächlich zu bekämpfen. Und ich hoffe, dass wir dabei ein bisschen Mut machen können. Wir sind außerdem auch leicht erreichbar und bieten sehr gerne eine Plattform für Kollegen, die sich zu diesem wichtigen Thema mit uns austauschen möchten. Also ganz ruhig uns auch anschreiben, fragen. Wir sind mit Herz und Seele dabei.
Das ist ein gutes Angebot. Liebe Doktorin Hegedisch, das war jetzt wirklich ein extrem spannendes Gespräch. Vielen Dank an Sie, dass wir an Ihren Gedanken und Erfahrungen teilhaben konnten. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich etliche Denkanstöße bekommen haben, einschließlich mir. Vielen herzlichen Dank dafür.
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit und für das Angebot, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genauso begeistert sind wie ich von diesem Gespräch und dass Sie etwas für sich und Ihre Praxis mitnehmen konnten. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch bitte auch auf Spotify oder auf einer anderen gängigen Podcast-Plattform. Nochmal kurz der Hinweis auch, wir werden noch weiterführende Informationen und Links in unsere Shownotes stellen. Das war O-Ton Allgemeinmedizin zum Thema Wie umgehen mit Wissenschaftsfeindlichkeit in der Sprechstunde.
Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.